Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ach Jens, was ist denn nun schon wieder los bei dir?
Ja, der Lars ist leider heute schon wieder nicht mit dabei. Immer noch beste Grüße, gesundheitlich bedingt von dieser Stelle. Und ich bin jetzt mal wieder alleine gefragt, aber natürlich nicht ganz alleine, sondern ich habe den Godfather of Geocaching bei mir in der Leitung. Das finde ich ein so großartiges, eine großartige Betitelung. Also, lieber Daniel Pflieger, herzlich willkommen in der Leitung. Grüß dich.
Grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir zwei sind ja zwei Fuck-Up-Neiter. Für alle da draußen, die nicht wissen, was das ist, wir haben uns beim gegenseitigen Scheitern kennengelernt. Es gibt ja dieses Format Fuck-Up-Night, was mittlerweile in über 300 Städten auf der ganzen Welt als Format gespielt wird. Da geht es darum, die Fehlerkultur zu verbessern. Und da werden dann immer drei Speaker auf die Bühne geholt, die jeweils 10 Minuten über ihr eigenes Scheitern berichten. Und unter dem Motto Scheiter heiter haben wir zwei echt Spaß gehabt an dem Abend. Und du hast dankenswerterweise meine Einladung angenommen, heute mal ein bisschen was über das Thema Geocaching erzählen. Und das Thema heißt ja jetzt auch noch smart beim Spazierengehen. Digital Detox oder 24/7 elektronisch unterwegs, zumindest draußen. Und jetzt würde ich einfach gerne mal wissen, was ist denn das Geocaching? Und wer bist du, wo kommst du her, warum geocachst du und so weiter und so fort?
Ja, gerne. Ich fange mit dem Spiel an. Also Geocaching ist, ich habe es auch schon gesagt, ist ein Spiel, das gibt es seit 20 Jahren. Bei dem Spiel geht es darum, kleine oder größere Schätze zu finden, die andere Mitspieler versteckt haben. Und das an möglichst interessanten Orten. Also das Spielprinzip ist, ich als, keine Ahnung, Hannoveraner, habe eine tolle Ecke entdeckt und möchte gern anderen Leuten zugänglich machen, bekannt machen, das mit denen teilen. Dann verstecke ich auch an dieser tollen Ecke einen kleinen Behälter, meistens eine Tupperware oder eine Filmdose mit einem Logbuch darin, so eine Art Gästebuch, in das man sich eintragen kann. Und nehme die Koordinaten, messe die Koordinaten dieses Ortes und veröffentliche sie dann auf einer Plattform, auf geocaching.com oder in der entsprechenden App dazu und mache so diesen Ort anderen Spielern zugänglich. Fordere sie dazu auf, dann dort nach dem Schatz zu suchen, den Schatz zu finden, sich ins Logbuch einzutragen, aber natürlich auch und primär diesen schönen Ort kennenzulernen. Das ist das Spiel. Das gibt es seit 20 Jahren. Der erste Geocache wurde am 2. Mai 2000 in den USA versteckt und einen Tag später auch schon gefunden. Und daraus hat sich ein mittlerweile weltweites Phänomen entwickelt. Es gibt in allen Ländern der Welt, außer Nordkorea und Somalia, gibt es Geocaches. Insgesamt 3,2 Millionen weltweit. Also es ist schon viel zu erleben und man wird mit diesem Spiel auch nie fertig. Mich hat das Spiel vor 12 Jahren ereilt. Da habe ich das über einen Freund kennengelernt und habe dann sofort Feuer gefangen. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, so sehr nicht mehr losgelassen, dass ich dann vor 10 Jahren meinen alten Job an den Nagel gehängt habe und Geocaching zu meinem Beruf und meiner Berufung gemacht habe. Ja.
Okay, und seitdem rennst du da draußen im Wald rum und suchst andere Sachen.
Ja, das mache ich seit 12 Jahren. Seit 10 Jahren bin ich eher so derjenige, der Sachen auch versteckt. Das Verstecken, damit kann man durchaus Mehrwerte erschaffen, die auch für Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen oder inhalieren wollen, durchaus Sinn machen. Also wir haben auf Basis des Spiels Geocaching angefangen, Firmen-Events und Betriebsausflüge zu machen und Teambuilding-Maßnahmen. Das ist quasi die Basis unserer Geschäftstätigkeit. Wir nutzen das Spiel, um, ja, beim Geocaching kann man natürlich auch viel erleben. Ne? Man muss auch seinen Kopf ein bisschen anstrengen, vielleicht ein Rätsel lösen, vielleicht Teamaufgaben absolvieren. Und all das lässt sich verbinden mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Zwecken. Und das ist das, was wir beruflich machen. Also beruflich bin ich eher der Schatzverstecker als der Schatzsucher.
Und ich habe gelesen, du hast das erste Geocaching-Reisebüro der Welt aufgemacht, die Cacher-Reisen. Und genau. Die erste Geocaching-Marketing-Agentur der Welt, Kundenschatz, ja, das ist auch ein goldiger Name, und den ersten mobilen Escape Room Deutschlands, mein lieber Mann, das ist ja, das sind ja alles Superlativen, erste. wie kam es denn dazu? Ich dachte, du machst nur Schnitzeljagd.
Es hat ja alles auch damit zu tun. Also der gemeinsame Nenner ist immer irgendwie Schnitzeljagd, Schatzsuche, Geocaching bei all diesen Sachen. Und die Sache mit dem Reisebüro, das kam so, dass ich selber damals noch in meiner hochsüchtigen Phase unbedingt einen für mich sehr wichtigen Geocache in Brasilien im Urwald finden wollte. Und mein Umfeld hat darauf mit Unverständnis reagiert, warum ich denn jetzt für 5 bis 6 Tage mal nach Brasilien fliegen will, um letztendlich eine Blechdose zu suchen. Wenn man so unterbricht, geht es darum. Mhm. Geht irgendwo hin und sucht eine Dose. Ist schon seltsam, wenn man die statistischen Ziele, die dahinter liegen, nicht versteht und für sich nicht adaptiert, dann ist das durchaus eine nicht nachvollziehbare Tätigkeit. Völlig logisch. Aber ich brauchte dann, um das dennoch zu erreichen, brauchte ich eine Rechtfertigung, um das zu machen. Und dann habe ich einfach mal auf Facebook nachgefragt, ob es denn noch andere Geocacher gibt, die diesen Wunsch, dieses Ziel teilen, und hatte innerhalb von 24 Stunden etwa 120 Interessenten in einer entsprechenden Facebook-Gruppe. Und da dachte ich, das ist hinreichend viel Potenzial, um mich mal mit einem Reisebüro und einem Geocacher aus Brasilien zu vernetzen und zu gucken, ob man da nicht eine Reise hin anbieten kann. Wenn es eine Reise gibt, die Leute bezahlen, finde ich, ist das eine hinreichende Rechtfertigung, damit ich selber dahin kann. Muss ja mal weitergehen.
Und dann bist du mit 120 Leuten nach Brasilien gefahren.
Na, so viel waren es dann nicht. Also. Es waren knapp 30.
Okay.
Aber ich finde, das ist auch eine gute Reisegruppe. Ein ganzer Bus voll. Und dann sind wir dahin gefahren. Die haben mich dafür bezahlt, dass ich das organisiere. Damit war mein Flug abgedeckt, meine Unterkunft, meine Kosten vor Ort, und es blieb auch noch ein ganz ansehnlicher Gewinn übrig.
Da kommt mir direkt Tom Sawyer in den Sinn.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja, das Tauschstreich-Effekt, ganz genau. wobei ich jetzt meine Kunden nicht degradieren will auf diejenigen, die
den Zaun streichen, okay.
Gut. Ja, nee, das möchte ich nicht. Ja. Ich biete ja durchaus auch eine Leistung dann. Also es geht ja nicht, ich setze mich ja nicht an die Seite und lasse die machen. Wir organisieren ja dann den Flug, den Transfer vor Ort, die Hotels, einen Reiseleiter, einen Guide durch den Dschungel und so weiter. Also schon Dienstleistungen, die sonst ein Reiseanbieter eben macht, nur eben spezialisiert auf die Bedürfnisse von Geocachern.
Und dann habt ihr euch dann da mit eurem Überlebensrucksack 2 Wochen mit Macheten durch den brasilianischen Busch geschwungen. Und ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Die ersten 30 Kilometer gibt es noch freundschaftliches Miteinander. Die letzten 5 Kilometer schlägt es dann um in klares, offenes Konkurrenzdenken. Und auf den letzten 10 Metern wird man versuchen, den Vordermann zurückzureißen, damit man auf jeden Fall als Erster an der Schatztruhe ist. Ist das richtig so?
So etwa ist das. Und es kommen natürlich auch nicht alle zurück. Also ein bisschen Schwund gibt es immer. Aber das ist ganz normal. Ich finde, das erhöht den Nervenkitzel und den Spaß an der Sache. Nein, das klingt natürlich alles gesittet und human zu. Wirklich gut und auch so gut, dass die Teilnehmer noch auf der Reise gesagt haben, so, wo geht's als nächstes hin? Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde für das Reisebüro, weil da klar wurde, es gibt Bedarf an solchen Reisen. Und wenn die Teilnehmer einem auch sagen, wo es als nächstes hingehen soll, dann ist die Produktentwicklung ja relativ einfach. Macht man dann eben mit den Teilnehmern zusammen und dann weiß man, dass sie es auch kaufen und buchen werden. Das ist jetzt etwa 5 Jahre her. Seitdem haben wir über 90 Reisen angeboten und machen dieses Jahr auch wieder knapp 20. Und es ist ungebrochen gut nachgefragt. Das ist schön.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wo gehen dann die Reisen hin? Also was sind das dann für Orte? Kannst du mal so ein paar coole Orte nennen?
Aber klar. Also die Brasilien-Tour ist nach wie vor wieder dabei. Das ist auch so ein Bestseller, die wir immer machen. Wir haben es dann immer noch ergänzt um Argentinien, also die Iguazu-Wasserfälle. Es ist schon sehr beeindruckend, da zu sein. Tagesausflug nach Paraguay. Und dieses Jahr werden wir erstmalig noch Peru mit anbieten, also auf der gleichen Reise. Und was haben wir sonst noch? Im August geht es dieses Jahr in die USA, nach Seattle. Denn da wird der 20. Geocaching-Geburtstag sehr, sehr groß gefeiert. Das wird auch unsere bisher größte Reise mit fast 100 Teilnehmern. Chernobyl ist auch so ein Bestseller.
Chernobyl?
Okay. Ja, ja. Klingt erstmal ein bisschen skurril, aber da sind jedes Jahr über 10, also an die 100.000 Touristen, die einen Lost-Place-Tourismus quasi machen. Und da gibt es viele Schnittmengen zum Geocaching.
Die kommen dann alle strahlend wieder. Großartig.
Ja, ganz genau. Auch hier gibt es natürlich Schwund, da kommen auch nicht alle wieder. Nein, das ist nicht so bedenklich, wie sich das anhört. Die erste Reise, die wir dieses Jahr gemacht haben, war Israel und Jordanien. Das war Anfang Januar, ein verlängertes Wochenende. Karibik-Kreuzfahrt, wo Geocacher quasi 12 Länder in 14 Tagen absolvieren können. Für Geocacher ist ganz wichtig, so Länderpunkte zu machen. Ja? Ein Land zu betreten, dort einen Geocache zu finden und dann hat man quasi den Länderpunkt für das Land erarbeitet. Und deswegen sind so Reisen mit vielen Ländern immer besonders reizvoll.
Also das ist so ein bisschen wie dieses Pokémon Go-Spiel.
Ja. Ja, genau.
Okay.
Nur deutlich älter natürlich.
Ja.
Sowohl das Spiel als auch die Spieler.
Achso, wie alt sind die im Durchschnitt?
Die sind im Schnitt 35 Jahre alt, also nicht die 18-jährigen Pokémon-Spieler. Mhm. Das liegt sicherlich auch an der Historie des Spiels, denn vor 20 Jahren, als das entstanden ist, gab es keine Smartphones, keine Apps. Das hieß, die Einstiegshürde war relativ hoch. Man brauchte, um das Spiel zu testen, ein GPS-Gerät und die gingen so los ab 300 Euro. Und das ist natürlich eine Hemmschwelle oder eine Einstiegshürde, die man vielleicht als 17-Jähriger nicht unbedingt nimmt. Deswegen ist die Spielerschaft so ein bisschen älter, steht fest in Job und Familie, hat auch ein bisschen höheres Einkommen und gibt generell gern Geld aus für Unterhaltung, Gadgets und Reisen.
Und diese Brasilien-Reise, das sind dann, was weiß ich, eine Woche oder wie lang? Eine Woche,
ja, genau.
Und dann geht es tatsächlich innerhalb der Woche, versucht man so viele Geocache-Punkte zu finden, wie es gibt oder wie muss man
sagen? Ja, also viel ist ein Aspekt, ansonsten so besondere Geocaches. Und besonders ist dann natürlich auch von Geocacher zu Geocacher wieder sehr unterschiedlich, was als besonders definiert wird. Das sind manchmal Geocaches, die sehr hoch gelegen sind. Also in Peru beispielsweise Peru und Bolivien kann man relativ einfach sehr hochgelegene Geocaches erreichen, ohne Hochalpinist sein zu müssen. Also es geht beim Geocachen immer sehr, sehr viel um Statistik. Also den Geocache zu finden, der, weiß nicht, am tiefsten Punkt der Erde liegt, den zu finden, der möglichst weit oben liegt, Geocaches zuerst zu finden, ist auch immer wichtig, also vor allen anderen. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Statistikziele, die Leute erreichen wollen.
Ja, mein einer Sohn wurde fast überfahren in New York, also völlig ausgeflippt ist, weil da irgendwie ein ganz besonderes Pokémon im Central Park war und er einfach losgeflitzt ist und ich ihn dann an der Straße gerade noch zurückreißen konnte. Gab's schon, du sprichst ja sehr stetig von Ausfällen. Gab's schon ein paar verrückte Anekdoten, bitte keine Todesfälle, sondern vielleicht leichte Blessuren, wo einer aufgrund des Geocachings gegen einen Baum gelaufen ist oder sonst was?
Da kann ich eine Geschichte aus meinem eigenen Cacherleben erzählen, weil dann kommt ja niemand zu Schaden, außer ich. Auf einer Reise haben wir die 6 Länder, 6 Tage, haben wir eine Tour durchs Baltikum gemacht, also Estland, Lettland, Litauen, Finnland, was haben wir noch gemacht? Russland und komme ich nicht auf das 6. Ist auch egal. Jedenfalls haben wir einen Tagesausflug nach Helsinki gemacht und das war im Sommer, wunderschönes Wetter, 30 Grad und da war ein Geocache direkt am Hafen und der war magnetisch unter einer Brücke und ich als Reiseleiter habe gedacht, gehe jetzt mit gutem Beispiel voran und kletter dahin wie so ein Freeclimber. Hab's auch hingeschafft, hab die Gruppe eingetragen in das Logbuch, das Ding wieder verschlossen, wieder ordentlich platziert und dann wollte ich zurückklettern und dann verließen mich die Kräfte und bin ins Wasser geplumpst.
Oh oh.
Das war jetzt nur nass, aber 30 Zentimeter weiter wäre es halt nass und schmerzhaft gewesen, weil da die Kante, die Betonkante, Beckenrandes gewesen ist.
Okay.
Habe ich wirklich Glück gehabt. War dann nass, durfte einmal einkaufen in Helsinki. Naja.
Und hier in Deutschland gibt es dann den Geocaching-Sonderbeauftragten vom Ordnungsamt, der sicherstellt, dass du nicht auf die Betonkante plumpst.
Ja, das gibt's nicht. Das ist schon ein Hobby, das auch Risiken birgt, wie jedes andere Hobby vermutlich auch. Es kommen durchaus auch mal Menschen beim Geocachen zu Tode. Du hast ja gesagt, ich soll darauf nicht eingehen, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil also man hat so im Schnitt pro Jahr einen Toten beim Geocachen. Und das passiert beispielsweise, weil ein Geocache in einem Lost Place versteckt ist, wo die Struktur nicht mehr ganz so stabil ist und Leute sich einfach unverantwortlich verhalten, Decken betreten, die einsturzgefährdet sind oder ja, sowas passiert. Ist natürlich im weltweiten Vergleich dann auch nicht der Rede wäre, klar, immer schade um jedes Einzelschicksal, selbstverständlich, das möchte ich auch nicht kleinreden, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen beim Skifahren jedes Jahr umkommen oder bei anderen Sportarten, darüber redet man nicht. Wenn das beim Geocachen passiert, dann ist das immer ein großes Thema, auch in den Medien.
Ich muss mal kurz ein kleines Glücklichsein-Jingle einspielen, Moment. Ja. I'm feeling happy in a very special way, it's just you. Die Hörer, die schon die anderen Podcasts kennen, die wissen, dass das Jingle immer dann kommt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt haben wir ein schweres Thema gerade hinter uns. Also so viel zu den Todesfällen beim Geocaching. Aber ich würde mich eigentlich viel lieber konzentrieren auf die Smileys. Ja? Wie viele Leute schiebt ihr denn da so im Jahr durch?
Wir haben bei den Reisen, ja, sind 20 Reisen und die haben mindestens 30 Plätze, manchmal ein bisschen mehr. Ja, es sind schon so 500 bis 700 Teilnehmer auf den Reisen jedes Jahr.
Und die sind dann wahrscheinlich auch über Facebook organisiert. Ja. Es gibt WhatsApp-Gruppen. Das heißt, du hast dann also richtig feste Community. Das sind wahrscheinlich dann eher Stammkunden als Einmalversucher, weil wahrscheinlich das erste Mal wirst du gleich entsprechend angefixt, ne?
Das passiert sehr häufig. Wir haben eine Wiederbuchungsquote von 63%, auf die wir auch sehr stolz sind. Wir haben Teilnehmer, die machen jetzt die 14. Reise mit uns. Werden auch weitere Reisen mit uns machen. Und das ist schön, weil das natürlich eine ganz andere Kundenbeziehung ermöglicht. Das macht wirklich Spaß. Und man kann das Produkt oder die Produkte auch mit den Kunden gemeinsam weiterentwickeln.
Ja, du bezeichnest das ja auch als Sport, ne? Wann wird denn Geocaching olympisch?
Das weiß ich nicht, vermutlich nie. Aber es gibt beispielsweise deutsche Meisterschaften.
Ach was.
Die finden im Mai statt diesen Jahres. Und da treten 18 Teams an aus dem ganzen Bundesgebiet und versuchen an einem Tag speziell für diesen Tag gelegte Geocaches auf Zeit und Punkte zu spielen.
Ja, ich stelle mir gerade diese Kistenkeilerei vor. Ne? Also dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf, wie dann die Leute wie so in Zeitlupe dann auf diese Kiste zurennen von allen Seiten und jeder versucht dann noch mit so einem Baseball-Jump dann irgendwie die Hand zuerst auf diese Kiste zu. Gibt es das echte Konkurrenz oder seid ihr alle Freunde?
Bei der Meisterschaft sieht das ein bisschen anders aus. Also man spielt die Geocaches nicht gleichzeitig. Also da gibt es kein Battle, also keine direkte Konfrontation, sondern die Geocaches werden dann, man rotiert quasi durch. Und jeder Geocache wird von jedem Team einzeln gelöst. Und dann wird am Ende geguckt, welches Team hat welchen Geocache in wie viel Zeit, mit welcher Maximalpunktzahl erreicht. Und aus den Ergebnissen der verschiedenen Geocaches wird dann eine Gesamtpunktzahl ermittelt und der Sieger muss dann im nächsten Jahr ausrichten.
Also das finde ich aber langweilig. Ich finde, die Geocache-Gladiatoren-Ausbildung hat doch auch noch was. Es würde dann auch passen zu der Agententour, die du bei dir anbietest auf der Homepage. www.geheimpunkt.de. Ja,
genau.
Erzähl mal da, wie kam es denn dazu?
Ja. Also das ist dann in unserem Geocaching-Event-Bereich anzusiedeln. Wir machen ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch Geocaching-basierte Firmen-Events, Betriebsausflüge und so weiter. Und der Bestseller in diesem Bereich ist die Agententour. Das ist ein James-Bond-Abenteuer, bei dem es darum geht, dass die Teilnehmer die Stadt retten müssen. Und an einigen Orten Schnipsel einsammeln müssen, um einen Code zusammenzustellen, mit dem sie dann am Ende eine tatsächlich existierende Bombe entschärfen müssen. Und das geht dann schon noch auf Zeit und da schicken wir auch gerne mehrere Teams parallel los, weil ja auch da, ich rede immer gern von Ausfällen, man weiß ja nie in so einer Gefahrensituation, ob das alle überleben, das weiß man nicht und deswegen arbeiten wir da sehr redundant und schicken einfach mehrere Teams los, um die Erfolgsquote zu erhöhen. Und da kommt es dann durchaus zu Konkurrenzen, weil natürlich jedes Team das Beste sein will.
Auch da habe ich jetzt gerade das Bild im Kopf, wie deine Geocacher das Rathaus und das Büro vom Bürgermeister stürmen, um die Stadt zu retten. Ja. Gab es denn schon mal irgendwelche Eingriffe der staatlichen Ordnungsgewalt, weil die die Geocacher völlig falsch verortet haben?
Im Rahmen unserer Team-Events noch nicht. Mir selber ist es schon mal passiert, dass ich vermeintlich für einen Bombenleger gehalten wurde. das ist auch schon einige Jahre her. Da habe ich ein Geocache-Element versteckt und jemand hat das beobachtet und fand das verdächtig und hat dann die Polizei informiert. Die mussten natürlich diesem Hinweis nachgehen.
Ja, die mussten dann geocachen.
Die mussten dann geocachen, ja, tatsächlich. Haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es nur ein Teil eines harmlosen Spiels ist. Wir hatten auch für solche Fälle die Telefonnummer und Informationen. Also dies ist ein Geocache. Falls Sie Fragen dazu haben, hier unsere Telefonnummer, hatten wir draufgeschrieben. Das ist auch sinnvoll, sowas zu tun, weil natürlich gerade in der heutigen Zeit sind Menschen hypersensibel, was so verdächtiges Verhalten angeht. Ja. Hat sich seit dem 11. September einfach auch nochmal grundsätzlich geändert. Und da ja, gilt es einfach auch vorbeugend darauf einzugehen und nach Möglichkeit das transparent zu machen.
Ja, ja, klar. Ja. Wer hat denn, oder andersrum, wer hat die meisten Geocache-Punkte gesammelt auf der Welt? Ja. Wie viel sind das?
Das sind, ich glaube, 150.000. Das ist so der erste Rekord. Und diesen Rekord hält ein Pärchen aus den USA inne. Die sind ja, Frührentner und machen den ganzen Tag nichts anderes, als mit ihrem Wohnmobil durch die Vereinigten Staaten zu fahren und überall nach Geocaches zu suchen. Also das ist eine Vollzeitbeschäftigung für die.
150.000. Und das, ja. Du sagst, das gibt es jetzt gerade mal 20 Jahre.
Ja, genau. Das sind 7.500 pro Jahr. Muss man jetzt auf den Tag runterrechnen. Bin jetzt nicht so gut im Kopf, aber ich glaube, das ist schon echt viel. Das ist
sind 20 Stück am Tag ungefähr, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Okay, und naja, als Frührentner kriegen sie dann wahrscheinlich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung, sodass sie sich darum nicht sorgen müssen. Was brauche ich denn als Geocacher, außer gute Wanderschuhe?
Ein Smartphone und eine geeignete App dafür. Das Smartphone hat man in der Tasche, die Apps sind kostenfrei verfügbar und ein Stift. Das ist so die Grundvoraussetzung. Am Ende muss man sich ja in ein Logbuch eintragen und da ist ein Stift ganz hilfreich. Das ist das, was man immer dabei haben sollte und dann kann man natürlich die Ausrüstung ins Unendliche erweitern. Also es gibt Geocaches, die sind auf Bäumen, dafür brauche ich dann eine Kletterausrüstung. Es gibt welche, die sind auf Inseln, dafür eignet sich ein Schlauchboot. Es gibt welche, die sind unter Wasser an irgendwelchen Schiffswracks. Dann muss es die Taucherausrüstung sein oder zumindest Schnorchelausrüstung. Also man kann das ins Unermessliche steigern. Und wenn Geocacher länger am Spiel dabei bleiben, ist es auch so, dass sich in aller Regel ein nicht unerheblicher Teil der Wohnung in ein Ausrüstungslager verwandelt.
Okay. War bei mir auch so. Okay, aber dann bist du für alle Höhen und Tiefen gewappnet sozusagen.
Ja, bin ich wirklich. Ich habe durch Geocachen auch mit Baumklettern angefangen und mir so autodidaktisch erschlossen und einen Tauchkurs gemacht. Also
ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Eltern als ich noch ein bisschen jünger war, zu mir gesagt haben, jetzt geht's zum Sonntagsspaziergang. Das kam also kurz hinter Mathe lernen in meiner Berühmtheitsskala. Ja, heute ist das dann anders, oder? Wenn die Eltern sagen, wir gehen jetzt einen Sonntagsspaziergang machen, dann sind die Jungs in der Regel oder die Mädels schon angezogen und zerren den Eltern am Rock, dass es nur ja rausgeht.
Ja, ganz genau. Also bei meinen Kindern war es dann irgendwann anders, weil ich das extrem übertrieben habe mit denen. Aber grundsätzlich zieht das schon. Wir suchen Geocache. Meine Kinder wollten dann auch gerne so Sachen machen, die ein bisschen abseitig waren. Also die mochten oder mögen gerne so Geocaches, wo man ein Schlauchboot für braucht, wo man auf eine Insel paddelt. Das hat dann schon einen gewissen Abenteuercharakter. Oder Klettersteige. Auch sowas ist hoch im Kurs. Ansonsten gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Location-Based Games, wie das von dir auch schon erwähnte Pokémon Go oder das neue Harry Potter Spiel, wo man sich draußen für aufhalten muss und draußen bewegen muss. Und ich glaube, dass es nicht ganz so schwierig ist, Kinder zu motivieren, nach draußen zu gehen mit Hilfe solcher Spiele.
Ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja, wie gesagt, New York Central Park hätte fast das Leben meines kleinen Sohnes gekostet. Die so begeistert waren die. Und in der Zeit, wo die das gespielt haben, konnten wir auch in der Tat nicht genug spazieren gehen. Ne? Jetzt habe ich gesehen, ja, in Hamburg gibt es durchschnittlich 3,7 Schätze pro Quadratkilometer.
Ja.
Das heißt also, da kann im Endeffekt kann ich an einem Sonntag, also locker so 5 bis 10, kann ich da schon aufsammeln, ne?
Ja, ja, das ist ohne Probleme möglich. Der durchschnittliche Geocacher macht, wenn er sich dafür entscheidet, Geocachen zu gehen, macht er 7 Geocaches an einem Spieltag.
Ah, cool. Und kann man die auch dann tauschen? Gibt es dann jetzt, was weiß ich, eine Rangliste der spektakulärsten Geocaches?
Gibt es auch. Kleinen Augenblick mal, es ist ein Gast an der Tür.
Ja.
Lass mich aber kurz pausieren.
Ja, den siehst du, der Geocacher an der Tür, den musst du natürlich dann erstmal richtig einweisen und wieder auf den Weg schicken. Ne?
Ganz kurz, ja?
Ja, klar, klar. Ja. Ja, daran merkt man, dass das hier das Ganze natürlich live ist. Ja, wir müssen jetzt also erstmal die Gäste an der Tür verwursteln und dann geht es hier auch direkt wieder weiter.
Tut doch was drauf, ne?
Ja, klar. 8 Euro schmeißen wir
die Coins für die Sparkassen-Geotour.
Okay.
500 Euro
noch.
Ja, ja. Okay. Ja, ciao. So, bin wieder da.
Ja, wen hatten wir denn da? War das ein Geocacher?
War tatsächlich ein Geocacher, der eine Frage hatte. Der hat ein Objekt in der Stadt entdeckt, in Hannover, von dem er vermutet hat, dass es von uns ist. Und damit hat er recht. Es ist ein alter, umgebauter Kondomautomat, der aber keine Kondome mehr spendet, sondern Geocoins. Das sind so Sammelobjekte, die im Spiel eine hohe Relevanz haben.
Okay.
Und ja, wir haben den Automaten umgebaut und da können sich Geocacher für 8 Euro so eine Geocoin ziehen, was sehr günstig ist.
Okay, ja, super.
Der war gerade da hier, hat mir ein Foto gezeigt, gefragt, ob das von uns ist.
Ja, siehste. Und dann hast du ihn glücklich wieder gehen lassen.
Ja, exakt, genau. Ja,
und was sind jetzt so die coolsten, also Kondomautomat finde ich schon mal nicht schlecht, das ist auf der Hitliste mit Sicherheit nicht ganz unten. Was gibt es denn sonst so für coole Geocaches?
Eine ganze Menge. Und ja, das ist richtig. Es gibt so Ranglisten, die entstehen folgendermaßen. Es gibt im Geocaching gibt es die sogenannten Favoritenpunkte. Das ist das spielinterne Bewertungssystem. Ich als Spieler kann einen von 10 Geocaches als Favorit kennzeichnen. Einen aus 10.
Okay.
Und die Geocaches, die besonders spektakulär sind oder ausgefallen oder gut gefertigt oder an wirklich schönen Orten, da summieren sich diese Favoritenpunkte,
ja, weil
dann viele Geocacher sagen, das gefällt mir richtig gut. Und daraus lassen sich Ranglisten ableiten. Ja. Die Ranglisten kann man für eine Stadt machen oder für ein ganzes Land oder für die gesamte Welt. Und man muss sagen, wir haben in Deutschland wirklich eine Luxussituation. Von den 100 beliebtesten Geocaches weltweit sind 80 in Deutschland.
Was? Von den 100? Echt? Okay, Wie kommt das?
Liegt sicherlich zum einen daran, dass das Spiel hier eine enorme Popularität hat. Wir haben in Deutschland auch über 10% des Weltbestandes. Ich hatte ja vorhin erwähnt, 3,2 Millionen Geocaches gibt es weltweit. In Deutschland etwa 400.000.
Okay.
Also weit mehr als 10% des Weltbestandes sind hier. Und dann würde ich auch sagen, ja, die viel beschworene deutsche Ingenieurskunst, auch die hat Einflüsse auf das Spiel. Wir haben hier einfach sehr viele sehr versierte Handwerker, die das Spiel für sich erschlossen haben und dann natürlich ihre Fachkompetenzen mit in die Konstruktion von Geocaches einfließen lassen. Und das ist das macht.
Und außerdem denn, gehen wir hier spazieren. Das machen die ja in Amerika genau, nicht, ne?
Ja.
Also zumindest nicht so regelmäßig wie wir, die wir ja immer rausgezerrt werden von unseren Eltern. Exakt. Ja, genau. Okay.
In den USA ist auch eher so das Prinzip Masse statt Klasse. Also hat man dann in der Wüste Nevada eine Runde mit, ich weiß nicht, fast 3000 Geocaches, die Leute in 48 Stunden so Powertrail-mäßig absolvieren. Das ist dann schon echt Bulimie-Cachen
meiner Wahrnehmung. Okay.
Aber ja gut, eben das seine. Und in Deutschland ist doch dann doch der Fokus eher so auf was Außergewöhnliches schaffen. Und das macht sich bemerkbar. Also es gibt eine ganze Reihe Highlights. Eins ist zum Beispiel, der Geocache heißt das Müßmannhaus. Das sind drei aneinander geschweißte alte Seekontainer, durch die ein komplettes Geocaching-Labyrinth gebaut wurde mit unterschiedlichen technischen und Lichtinstallationen und echt vielen Gimmicks. Das macht wirklich Spaß. Das ist dann schon eigentlich fast ein Escape Room. Und das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Letztes Jahr war ich in einem alten verlassenen Kinderheim, wo auch durch unterschiedliche Räume so ein Schnitzeljagd gestaltet wurde. Das war auch sehr bemerkenswert. Einer, den wir konstruiert haben, den ich immer schön finde und als Beispiel auch gerne heranziehe, ist ein Geocache. Das ist wahrscheinlich auch einer der teuersten, die jemals umgesetzt wurden. Wir durften mal eine 100 Jahre alte Büste umfunktionieren. Also gibt es hier so einen Garten in der Nähe von Hannover, der Hermannshof. Nicht nur ein Garten, sondern eine Kultureinrichtung, finden viele klassische Konzerte statt. Und der Begründer dieses Gartens, der hat auf dem Gartengelände ein Denkmal, gibt es von ihm. Und das durften wir umbauen. Da durften wir sein Konterfei ausbauen und dahinter einen Hohlraum schaffen und da mit einem Trickschloss und einem Druckmechanismus etwas schaffen, was vielleicht in dem Indiana Jones Film auch Platz hätte. So ein Geheimfach in so einem 100 Jahre alten Denkmal. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, in die Shownotes Videolinks einzubauen.
Ja, klar. Ja, machen wir.
Dann schick
mir das mal zu, genau. Ja. Mhm.
Das beeindruckt schon viele Menschen, hat auch schon weit über 1000 Menschen diesen kleinen Ort bei Hannover gelotst, die alle auch begeistert wieder weggehen.
Ja, cool. Und in 10 Jahren wollt ihr dann, was weiß ich, den 1 Milliardsten Geocacher begrüßen? Oder wie ist so deine Sicht nach vorne?
Das Hobby wächst langsam, aber stetig. Es hatte nie so einen Riesenhype wie Pokémon, was ja in der ersten Woche irgendwie 75 Millionen Downloads erreicht hat. Das war bei Geocaching nie so. Dafür ist es aber stabil und es wächst so langsam und stetig. Und ich glaube auch, dass so Spiele wie Pokémon Go oder Harry Potter, dass das dann auch nochmal den Fokus lenkt auf andere bestehende Spiele. Man hat gemerkt bei Pokémon Go, ich weiß nicht, ob du es selber auch mal ausprobiert hast.
Ja,
habe ich. Ich hatte die App 2 Wochen lang auf dem Handy, habe es ausprobiert und dann habe ich es wieder gelöscht, weil ich etwas stupide fand. Das sind immer die gleichen Mechanismen und macht immer das Gleiche und mir hat so diese haptische Komponente gefehlt. Und ich glaube, das ging vielen Menschen so. Der Hype war am Anfang groß und dann konnte der Spannungsbogen nicht so richtig aufrechterhalten werden vom Spielanbieter. Und dann haben Menschen geschaut, was gibt es denn sonst noch an Spielen, die auch draußen stattfinden und für die ich mein Handy brauche. Und das hat Geocaching wiederum viel Auftrieb gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas immer mehr kommt. Na, Harry Potter ist ja schon ein etwas ausgefeilteres Spiel, was auch draußen stattfindet. Und ich glaube, da sind wir erst an den Anfängen. Da wird noch ganz, ganz viel mehr kommen. Und das wird wiederum auch dem Spiel Geocaching gut tun.
Okay, ja, cool. Und das heißt also, du gehst so oft raus spazieren, dass du ansonsten nur noch zu Hause bleibst. Ja? Wie viele Kilometer bist du in der Woche unterwegs?
Schwer zu sagen. Ich bin vorgestern auf Sylt gewesen, weil wir da eine neue Route konzipieren. Nimmt man dann auch die Strecke von Hannover nach Sylt mit? Das führt ja auch dazu. Nächste Woche bin ich in Konstanz, werden wir auch ein paar Sachen uns anschauen. Also es ist schwer zu sagen. Es gibt Wochen, da ist es sehr viel mehr. Es gibt aber auch Wochen, da beschäftige ich mich gar nicht als Spieler mit dem Spiel, sondern nur als Unternehmer, um irgendwelchen Kunden entsprechende Konzepte vorzubereiten. Also ich muss auch sagen, durch das unternehmerische Beschäftigen mit dem Spiel Geocaching ist auch der Hobbyanteil natürlich etwas zurückgegangen. Ich habe früher jeden Tag 3 Geocaches gesucht. Das war, als ich noch sehr, sehr süchtig war, dann war das meine Maßgabe. Ich wollte gerne in Hannover so die Ranglisten anführen und habe mir ausgerechnet, wie viele Geocaches aus welchen Kategorien ich jeden Tag absolvieren muss, um das Ziel innerhalb einer mir vorgegebenen Zeit zu erreichen. Und da bin ich dann sehr strategisch vorgegangen. Dann hatte ich dieses Ziel irgendwann erreicht und habe festgestellt, ja, ist nett, aber ich kann mir davon auch keine Brötchen kaufen. Also, ja, dann musste was Neues her. Neue Zielsetzung. Und jetzt mache ich eigentlich selber einmal im Jahr einen etwas außergewöhnlichen Geocache. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, so Superlative zu machen. Es gibt den längsten Geocache Deutschlands, der beginnt auf Sylt und endet in Oberstdorf. Also geht vom nördlichsten Punkt des Landes bis zum südlichsten. Okay. Und das habe ich mit dem Fahrrad absolviert in 2 Wochen.
Okay, wow.
Und ich glaube, das war auch ein Novum. Das hat also in der Zeit auch noch niemand mit dem Fahrrad gemacht. Ja. Und dann das Jahr darauf habe ich eine Geocaching-Reihe absolviert, wo man in jeder Landeshauptstadt einen speziellen Cache finden musste, um am Ende aus den Informationen, die darin waren, die Informationen oder Koordinaten für den Bonus-Cache zu ermitteln. Auch das habe ich mit dem Fahrrad gemacht. Bin also alle Landeshauptstädte mit dem Fahrrad abgefahren. Und das sind so Sachen, die ich mir dann zuvor vornehme für den Sommer, so eine größere Sache. Ich mache ja Geocaching auch schon seit 12 Jahren. Da hat man natürlich auch schon einiges und vieles gesehen. Und ich muss jetzt nicht mehr wegen jeder Plastikdose, die irgendwo hinter einer Baumwurzel versteckt ist, losrennen.
Aber das ist ja wie bei der Luftwaffe damals. Der Kommandeur fliegende Staffel, der musste halt auch ab und zu einfach mal in den Flieger. Und der Godfather of Geocaching, der muss halt ab und zu mal auf Schnitzeljagd gehen. Das ist, ist doch klar. Natürlich, ja, sicher.
Und wenn ich das mache, mache ich es natürlich auch möglichst öffentlichkeitswirksam. Bin ich auch, ne? Das ist ja nicht nur Hobby, das ist dann natürlich auch Promotion für mein Geocaching-Reiseunternehmen. Das versuche ich dann möglichst gut zu kombinieren. Und da helfen natürlich solche Geocaches, die etwas aus der Masse herausstechen.
Ja, klar. Und als Unternehmer, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt mal zurückblickst, hättest du mal gedacht, vor 10 Jahren, dass du heute das machst, was du machst, in der Intensität?
Nein, ich habe angefangen vor 10 Jahren mit einem Geocaching-basierten Webshop. Also wir haben Zubehör für das Spiel verkauft und das war so als Nebenerwerb gedacht. Und der Gedanke war, so etwas die Kosten, die durch das Hobby entstehen, also Spritkosten, Ausrüstung und so weiter, die wieder so ein bisschen reinzuholen, indem man anderen Spielern was verkauft. Das war nie als Hauptjob gedacht und ich hätte auch mir nicht vorstellen können, dass ich mal 8 Angestellte haben werde oder dass wir mal ein 10. Jubiläum feiern. Soweit habe ich nicht gedacht.
Und dass andere dir deine Urlaube zahlen, ist auch cool.
Ja. Genau. Nee, das war nicht vorgesehen. Das lässt sich natürlich auch schwierig planen. Ich hätte auch den Bedarf nicht gesehen. Wir haben ja dann nach dem Shop oder parallel zum Shop angefangen, so Geocaching-Team-Events zu machen. Aus so einem Team-Event ist dann der Bedarf einer Geocaching-Marketing-Aktion entstanden. Eine Firma, der Abfallentsorger aus Hannover, die bei uns ein Team-Event gemacht haben, die haben uns dann gefragt, ob das nicht auch als Dauereinrichtung geht, quasi um Marketing zu machen, so als Geschenk des Abfallentsorgers an die Bürger. Und das war dann so der erste Aufschlag, um mal drüber nachzudenken, wie man mit dem Spiel auch Leute irgendwo hinlotsen kann und marketingtechnisch nutzen kann. Da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Aber als das dann war und auch erfolgreich gewesen ist und Leute begeistert hat und für den Auftraggeber auch mit Mehrwerten verbunden war, naja, dann ging das los. Dann kam die Sparkasse, dann kam die Stadt Hannover dazu, dann kamen immer mehr Unternehmen, andere Städte. Und so ist dann dieses Geocaching-Marketing-Unternehmen oder die Marketing-Consulting-Agentur entstanden auf Basis des Spiels Geocaching. Habe ich wirklich nicht vorausgeahnt.
Ja, manchmal ist das im Leben so, ne? Mhm. Was dir gefällt, da gibt es auch andere, denen das Spaß macht. Und zack, hast du ein Business an der Backe. Kann man das eigentlich auch nachts machen?
Natürlich.
Ja, weil dann kommt mir gerade eine großartige Idee. Mein Kleiner sucht für den 18. Geburtstag noch einen Raum zum Feiern und er ist also der Meinung, er könnte das bei uns zu Hause machen mit seinen 30, 40 Kumpels. Das finden wir nicht so witzig, aber jetzt schicke ich den einfach geocachen.
Gute Idee. Machen wir natürlich auch für Geburtstage, auch nachts.
Macht ihr auch für Geburtstage und nachts?
Ja, das, beides.
Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da muss ich dann in der Tat da mal drüber nachdenken, das mit ihm mal ventilieren, weil er ist ja auch ein Pokémon-Fan. Und das ist ja nun mal wirklich mal das etwas andere 18. Geburtstagsfeier. Ja. Das finde ich gar nicht schlecht.
Ja.
Und was war das Verrückteste, was du je gemacht hast an Event?
Für den Kunden?
Ja, nicht nur für den Kunden, also im Zusammenhang mit Geocaching.
Verrückteste. Kurz überlegen. Da gibt es echt einige schöne Sachen. Ich durfte mal für einen Kunden eine Schnitzeljagd auf Mallorca auf einem verlassenen Fort, so einem alten Militärfort, ausarbeiten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war toll. Also sowohl die Location als auch natürlich das Land an sich, weil die Insel, das war schön. Dann haben wir mal, neulich haben wir in einem alten Bergwerk in der Schnitzeljagd konzipiert. Also die startet in Hannover und endet im Harz in einem alten Bergwerk drin, das war toll. Da gibt es echt schon eine Menge Sachen, die wir machen konnten. Wir haben auch eigentlich mit allen gängigen Verkehrsmitteln oder auch ungängigen, wir haben auch schon Kanu-Geocaching-Touren organisiert, sich mit Segways. Das Hobby ist ja quasi grenzenlos. Was mir immer am meisten Spaß macht, ist, wenn wir die Möglichkeit haben, die haben wir eigentlich immer, also die Realität ein bisschen zu verändern. Also beispielsweise im Fahrgastfernsehen auf dem Bildschirm in der Straßenbahn einen Hinweis zu platzieren oder Leute zu zwingen, zu einer bestimmten Uhrzeit Radio zu hören, weil dann ein Hinweis vom Moderator gegeben wird.
Ach so, dann gebt ihr eure Hinweise quasi real-time über diese Kanäle rein.
Ja, genau. Das ist alles schon passiert und das macht natürlich richtig viel Spaß. Das ist ein bisschen wie eine Parallelwelt zu schaffen, dass auch keiner merkt, der nicht im Spiel ist. Das ist schön.
Also die Geocacher sind unter uns.
Ja, das
jetzt,
sind sie.
Jetzt, wo wir sprechen, laufen da draußen Tausende von Geocachern rum.
Ja.
Haltet Ausschau.
Das ist wirklich so.
Ja, weil es ist echt ein schönes Hobby. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der erst als ich dich kennengelernt habe, davon gehört hat. Die meisten Menschen werden es vielleicht kennen. Die heutige Sendung sollte ja dazu beitragen, dass die Leute das hören, verstehen, weil ich das einfach eine tolle Verbindung finde. Das ist ein bisschen wie Überraschungsei. Ne? Es ist ein bisschen Spiel, Spaß, Spannung. Und wenn man das Ganze dann auch noch draußen macht dann halt auch nicht irgendwelchen Wesen hinterherjagt, weil man die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken muss, sondern auch tatsächlich dann den Blick mal schweifen lassen kann, dann sind das eigentlich wunderbare Dinge, die da zusammenkommen. Klasse.
Das finde ich auch. Das finde ich auch an dem Spiel so schön, dass es ihm nicht ausreicht, den Blick auf dem Handy-Display zu lassen. Man muss sich dann davon noch ein bisschen lösen. Wenn man im Zielgebiet angekommen ist, braucht man eigentlich alle Sinne. Man muss vielleicht nochmal auf den Baum hochklettern oder irgendwie Steine umdrehen.
Und ja, ich erinnere das eine schön, Foto mit dir Zeit und deinen beiden Kindern, wo ihr da auf diesem Vorsprung standet, ne?
Ja, das war schön. Da haben wir auch einen Geocache gemacht. Das war ein Frankreich. Ein Geocache, den man nur erreichen kann, wenn man den Klettersteig dazu absolviert.
Ja, ja, genau. Ja, ja, cool. Super. Ja, du, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Jetzt ist mir natürlich wichtig, dass du das letzte Wort hast und den Geocachern und noch nicht Geocachern da draußen noch ein bisschen was mitgibst über das Thema.
Ja, sehr gerne. Also ich empfehle wirklich, dieses Hobby mal auszuprobieren. Da, ich habe da auch keine Aktien dran, wenn ihr euch die App runterladet, kriegt da keine Provision für. Aber macht das mal. Es wird euch die Augen öffnen. Das ist ein extrem vielseitiges Spiel. Und selbst wenn man keinen Gefallen dran finden sollte, was ich mir nur schwerlich vorstellen kann, wenn man es mal ausprobiert hat, weiß man einfach, dass es eine Parallelwelt um sich herum gibt und dass da noch ganz, ganz viel mehr passiert und das weitet einfach den Blick. Deswegen meine Empfehlung, einfach mal die App runterladen und es gibt garantiert in jedem Ort in Deutschland mindestens einen Geocache. Ihr müsst also gar nicht lange laufen oder fahren, um dieses Spiel mal auszuprobieren. Geht mit offenen Augen durch die Welt und habt Spaß am Entdecken. Ich habe durchs Geocachen echt schon extrem tolle Orte kennengelernt und möchte das Entdecken der Welt auf diese Art und Weise nicht mehr missen.
Ja, und die nächste langweilige Weihnachtsfeier kommt bestimmt. Da kann man ja auch mal diesmal was anderes machen. Oder eben die Jugendlichen zum 18. rausschicken in den Wald, wo sie sich austoben können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Fand ich super schön, hat Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das macht Laune. Und wünsche dir natürlich, dass sämtliche Orte dieser Welt, wo du noch nicht warst, wo du gerne mal hin möchtest, dir andere finanzieren.
Ja, vielen Dank für die Wünsche und das schöne Gespräch. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ja, alles Gute. Und du schickst mir auf jeden Fall den Link zu und auch wie die App heißt. Dann poste ich das unter den Podcast.
Gerne. Genau, super. Ja, was du auch noch bekommst von mir, ist ein Link von der Aktion, wo ich ins Wasser gefallen bin. Da hat zufällig jemand gefilmt. Das sieht wirklich dramatisch aus. Also Hochspannung garantiert.
Okay, ja, super. Klasse. Daniel, mein Lieber, ich wünsche dir was. Alles Gute, gute Restwoche und ein gutes, was sagt man da eigentlich? Also Waldmannsheil sagt man ja beim Jäger, euch sagt man
gut. Happy Caching kann man sagen. Keine Ahnung. Ich habe nicht so ein Gruß. Bis bald im Wald, sage ich in meinem Podcast am Ende.
Also mit Happy Caching kann ich als jemand aus der Finanzindustrie natürlich gut was mit anfangen. Also Happy Caching und tolle Orte und mach's gut, bis bald. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis dann, servus, ciao. Tschüss.